RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 19. November 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, Fokus der Woche, Interessantes aus der Heimat, dies und das und im Anschluss unser Programm Horrorbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Norsia, Egi, Puji Astuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, hören Sie die Nachrichten und dislike Thailand sind Besuch der indonesischen Außenministerin in Myanmar. Indonesias Malaysias Beratungstreffen. Der Verkehrsminister, die gebührenpflichtige Autobahn Jakarta-Surabaya sollte beim islamischen Feiertag Lebaran 2018 in Betrieb sein. Liebe Hörer, hören Sie nun die Nachrichten in Allgemeinen. Der Direktor für Zusammenarbeit mit amerikanischen und europäischen Ländern, Hendra Halim, erklärte, dass die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi am 20. und 21. November 2017 in Nai Phi Tau, Myanmar, dem 13. ASEM-Ministertreffen beiwohnen werde. Das diesjährige ASEM-Ministertreffen hat die Stärkung der Partnerschaft für Frieden und Sicherheit zum Thema. Hendra Halim sagte weiter, ASEM werde die zukünftigen konkreten Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft, Konnektivität und Leute-zu-Leute-Kontakt erörtern. Außerdem werden die ASEM-Minister die gegenwärtigen Fragen im Politik- und Sicherheitsbereich besprechen. Hendra Halim zufolge sei es sehr wichtig für Indonesien, an dem ASEM-Treffen teilzunehmen, da ASEM die einzige asiatisch-europäische Zusammenarbeitsplattform in dem höheren Level sei. Das letzte ASEM-Treffen fand in Ulaanbaatar im Jahr 2016 statt. Das ASEM-Ministertreffen in Myanmar ist die Vorbereitung für die ASEM-Gipfelkonferenz im Jahr 2018 in einer europäischen Stadt. 15 Außenminister, die vertretenen Minister und die höherrangigen Staatsbeamten der ASEM-Mitgliedsländer werden an ASEM-Treffen in Myanmar teilnehmen. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der malaysische Ministerpräsident Najib Tun Razak werden am 22. November 2017 in Kuching, Sarawak, dem jährlichen indonesisch-malaysischen Beratungstreffen beiwohnen. Der Direktor für die Südostasiatische Zusammenarbeit, Denny Abdi, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass das Beratungstreffen ein jährliches Programm sei, das wechselnd in Indonesien oder in Malaysia stattfinde. Indonesien und Malaysia haben gleiche Abstammung und gleiche Probleme, die gut bewirtschaftet werden müssen, damit die Probleme keine Spannungen für die beiden Länder bringen werden. Denny Abdi zufolge sei, das Treffen ein Mittel für die beiden Staaten überhaupt, um über die Probleme zu reagieren und sie zu erörtern. Indonesien und Malaysia verhandeln noch über die Grenzfragen. Außerdem haben Indonesien und Malaysia die Initiative, um einen Rat für die Ölpalmenproduzentenländer zu gründen. Als Palmölexporteure haben Indonesien und Malaysia gleiches Interesse. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi zeigt sich optimist, das die Gebühren Pflichtige Autobahn Jakarta-Surabaya beim islamischen Feiertag Lebaran 2018 in Betrieb sein kann. Dadurch ist der Heimkehr reibungsloser. Der Minister sagte am 18. November bei der Einweihung einer Wohnsiedlung Tirtamaya Raya im Bezirk Lebak in der Provinz Banten, dass er die harte Arbeit des Ministers für Bau, Wohnsiedlung Basuki Hadi Muljono respektiere, der diese Autobahn Jakarta-Surabaya realisieren könne. Der Bau dieser Autobahn diene dazu, das Infrastrukturprogramm des Präsidenten Joko Widodo zu fördern. Der Minister zufolge könne diese Autobahn Jakarta-Surabaya das Wirtschaftswachstum der Bevölkerung mobilisieren. Minister Budi Karya Sumadi fordert erfordere Tirtamaya Raya als integrierter Stadt mit dem Zugverkehrsmittel und der gebührenpflichtigen Autobahn zu werden. Der Minister respektiere auch die Privatunternehmen, die Infrastruktur wie von Tirtamaya Raya durchgeführt werde. Er rief die Privatunternehmen auf, die Regierung im Bau der Infrastrukturen zu unterstützen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun unser Programm Chronik der Woche. Am 13. November hat der indonesische Präsident Joko Widodo den UN-Generalsekretär mit der palästinensischen Frage betraut, dass diese Organisation einen größeren Beitrag für die Realisierung des Träumes der palästinensischen Volkes leisten sollte, um die volle Unabhängigkeit zu bekommen. Das sagte Joko Widodo in Manila, den Philippinen bei der Gipfelkonferenz ASEANs und der Vereinten Nationen. Der Präsident hoffe, dass unter dem UN-Generalsekretär die Fragen Palästinas eine signifikante Entwicklung erleben könnten. Am 13. November fand das 5. Indonesisch-Chinesische Energieforum in Jakarta statt. Das indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen fordert China, um in der erneuerbaren Energie in Indonesien zu investieren. Das sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, bei diesem Forum. Der Minister hofft, dass China seine Investitionen vor allem in der Entwicklung der erneuerbaren Energie um 23% im Jahre 2025 steigern könnte. Laut Ignatius Jonan bietet Indonesien neben der Investitionen in der erneuerbaren Energie auch die Investitionen im Öl und Gas, Mineralien, Kohlen und Kraftwerkbereich an. Am 14. November traf die Föderation der indischen Industrie in Handelskammer Journalisten aus den Mitgliedsländern der Assoziation der Küstenländer des Indischen Ozean oder IORA in Neu-Delhi. Dabei sagte der Leiter der Arbeitseinheit für Blauwirtschaft Anjay Mutreza, dass diese Föderation die indonesische Führung in der IORA sehr schätze. Indonesien ist es gelungen, nicht nur das erste IORA-Gipfeltreffen zu veranstalten, sondern auch die Vision für die IORA-Zukunft zu formulieren. Am 15. November eröffnete der indonesische Präsident Joko Widodo den 20. Kongress der Bewegung der Nationalen Studenten Indonesien oder GMNI in Bumi Beringin, Manado, Nord-Sulawesi. Dabei rief Präsident Joko Widodo die Jugend auf, um die Einheit im Entgegentreten der Fragen der Nation weiter zu pflegen. Joko Widodo erklärte dabei auch den Tag von Pancasila, dem am jeden 1. Juni gefeiert wird. Am 15. November hielt der indonesische Minister für Umwelt und Fortwirtschaft Siti Nurbaya Bakar ein Treffen mit dem finnischen Minister für Umwelt, Energie und Wohnsiedlung Timo in Bonn, Deutschland ab. Dieses Treffen dient dazu, die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Umwelt und Fortwirtschaft zu stärken und den Klimawandel zu erörtern. Die Ministerin sagte, Indonesien setze sich zum Ziel, die Emissionen der Treibhausgase zu reduzieren. Am 16 November traf sich Präsident Joko Widodo im Stadtpalast in Bogor, Westjava, mit dem Leiter der Volksstämme aus ganz Indonesien. Dabei rief der Präsident sie auf, für den gleichzeitigen regionalen Oberhauptwahlen 2018 und vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2019 der harmonische Leben und die Einheit zu erhalten. Die Wahlen sollten das harmonische Leben des indonesischen Volkes nicht stören. Der Präsident versprach, die Regierung werde alle Aktivitäten, die mit der Sitte und Kultur zu tun haben, erleichtern. Am 17. November flog der indonesische Präsident Joko Widodo vom Flughafen Halim Perdana Kusuma, Jakarta, nach Medan, Nord-Sumatra, um dort das 10. Nationaltreffen des Korps der Absolventen des Verbandes Islamischer Studenten Indonesien oder KAHMI zu eröffnen. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass die Stadt Herausforderungen durch die Entwicklung der Technologie und Information größer geworden seien. Daher soll die indonesische Nation sich darauf fokussieren. An diesem Treffen nehmen etwa 1.400 Gesandten aus ganz Indonesien teil. Am 18. November weihte der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi die Wohnsiedlung Citra Majaraya im Bezirk Lebak in der Provinz Banten ein. Der Minister zeigt sich optimist, dass die gebührenpflichtige Autobahn Jakarta-Surabaya beim islamischen Feiertag Lebaran 2018 in Betrieb sein kann. Dadurch ist der Heimkehr reibungsloser. Er führt fort, er respektiere die harte Arbeit des Ministers für Bau und Wohnsiedlung Basuki Hadi Muljono, der diese Autobahn Jakarta-Surabaya realisieren könne. Minister Budi Karya Sumadi fordert Citra Majaraya als integrierte Stadt mit dem Zugverkehrsmittel, um der gebührenpflichtigen Autobahn entwickelt zu werden. Das war Chronik der Woche.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörer und Hörer des Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem Ereignis am 19. November 1942, an dem der Uranus-Operation begann. Die Uranus-Operation war eine Belagerung der sowjetischen Stadt Stalingrad im Zweiten Weltkrieg durch die deutschen Streitkräfte. Die Doppelbelagerung wurde am 19. November 1942 mit einem Doppelangriff gestartet, der sie 4 Tage später im Gebiet Kalach traf. Die Belagerung und Schlacht um den Tag, um die Stadt Stalingrad zu erobern, verursacht viele Opfer, vor allem die Bürger der Stadt, denn die Bewohner hatten im Winter kein Essen. Mit einer präzisen Strategie hat die Rote Armee der Sowjetunion erfolgreich deutsche Kampftruppen aus der Stadt, die jetzt Sankt Petersburg heißt, zurückgeschlagen. Der Rückzug der deutschen Truppen in Stalingrad war nicht nur zu lang für die Belagerung, sondern aufgrund des kalten Wetters hatten Versorgungshindernisse der Eifer der deutschen dramatisch abnehmen lassen. Die deutsche Niederlage bei Stalingrad hat die Moral der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg auf dem europäischen Festland angegriffen. In weniger als 3 Jahren konnte er fast das europäische Festland meistern. Willkommen zu dem Ereignis am 19. November 1969, dass Pele hat 1000 Stand-Tor in seiner Karriere schoss. Edison Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pele, wurde am 19. November 1969 in einer glorreichen Profikarriere sein 1000. Tor für die brasilianische Fußball-Weltmeisterschaft geschossen. Historisches Tor wurde Pelle erzählte sein 1000. Tor in seiner Karriere durch eine Strafausführung in einem Spiel, das im Maracana Stadion, Rio de Janeiro, stattfand. Während seiner Karriere als Spieler gelang es Pelle, Brasilien zum dreimaligen Weltmeister zu machen, 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko. Brasilien hat dank seines Erfolges Anspruch auf den Julius Rimet Cup. Pelle erhielt den Spitznamen Orei oder der König. Pelle zog sich 1972 als Santos-Spieler zurück. Danach spielte er in der North America Football League. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 19. November 1977, an dem Anwar Sadat, der erste Führer, der Israel offiziell besuchte und den Premierminister Menachem Begin traf. Anwar Sadat war am 19. November 1977 der erste arabische Führer, der Israel besuchte. Dies ist ein kontroverser Besuch, der Ägypten und die arabischen Länder im Gegend den zionistischen Staat kämpfen. Den damaligen israelischen Beamten, die Anwar Sadat Besuch begrüßten, waren Präsident Ephraim Katzir und Premierminister Menachem Begin. 21 Kanonenschüsse begrüßten die Ankunft des ägyptischen Führers. 1978 wurde ein Camp David Friedensabkommen geschlossen, in dem Anwar Sadat und Menachem Begin schließlich den Friedensnobelpreis erhielten. Diese Aktion wurde jedoch von der arabischen Welt entschieden abgelehnt. Am 6. Oktober 1981 wurde Präsident Anwar Sadat bei einer Militärparade von Angehörigen der Armee von Mitgliedern der islamischen Dschihad erschossen. Es ist eine gewalttätige ägyptische muslimische Organisation, die des Ägyptens Friedensabkommen mit Israel ablehnte. Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesien, das war Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Glanzpunkt der Woche behandelt heute das Thema Indonesien richtet seinen Erfolg zur Verwaltung des Dorflandes vor internationalen Welt aus, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die internationale Welt setzt den indonesischen Erfolg bei der Verwaltung des Dorflandes. Die internationale Gesellschaft ist der Meinung, dass Indonesien sowohl die Regierung als auch die privaten Seiten sich verpflichtet habe, das Dorfökosystem zu schützen. Dies sagte der Exekutivdirektor der UN-Organisation für Umweltprogramme, UNEF, Erik Solheim, auf einer Pressekonferenz in Bonn ab Mittwoch, den 15. November 2017, angesichts des Globalen Dorfinitiative GIP. Dabei wurde Indonesien vor der Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, vertreten. Gemeinsam mit der Staat der Kongo-Republik wurde Indonesien eingeladen, die Erfahrungen angesichts der Dorfverwaltung aus 2000. Siti Nurbaya sagte dazu, die große Unterstützung zum Dorfschutz sei ein gutes Zeichen im Rahmen des gemeinsamen Bemühens zum guten Management des Dorflandes, um die Wirtschaft, Sozial- und Ökosystemverteidigung zu stärken. Indonesien besitzt mehr als 26 Millionen Dorffläche oder etwa 12% der Waldfläche in Indonesien. Das Dorfland hat einen Kohlegehalt von 6 Tonnen pro Tag in der Tiefe von 1 Zentimeter. Siti Nurbaya zufolge könne dieser Kohlegehalt ein Problem verursachen, wenn die Emission verbrannt ist.
Gleichzeitig ist es eine potentielle Lösung, wenn das Dorfland angesichts der Milderung des Klimawandels gut verwaltet wird. Bei dieser Gelegenheit betont Siti Nurbaya die indonesische Verpflichtung, um den Abbau des Dorflandes und der Dorflandbrand zu verhindern. Dazu hat die Regierung eine Verordnung über den Schutz und die Verwaltung des Dorfökosystems erlassen. Die Verordnung verbietet auch die neue Bodenerschließung des Dorfökosystems für Nahrungspflanzen. Angesichts der Beschleunigung der Torfrehabilitation nach dem Waldbrandes im Jahr 2015 sagte Siti Nurbaya dazu, zurzeit sei die nationale Behörde der Torfrehabilitation BRG gegründet worden. Sie hat die Aufgaben, etwa 2 Millionen Hektar Torffläche im Jahr 2019 zu rehabilitieren. Zurzeit rehabilitieren die Regierung, die Arbeitspartner und die Privatfirmen unter der Führung der Behörde etwa 2,1 Millionen Hektar. Bei diesem Forum hielt die internationale Welt Indonesien für erfolgreich, um den Waldbrand zu reduzieren. Siti Nurbaya übermittelte, dass dieser Erfolg auf das Inkrafttreten verschiedener Verordnungen zum Torfschutz und auf die Synergie des Forstwirtschaftsamtes in ganz Indonesien zur Bewältigung der Waldbrände basiere. Siti Nurbaya sagte dazu weiter, mit dem guten Management des Dorflandes könne die Umweltauswirkungen minimalisiert werden und die Emissionen des Treibhauses reduziert werden. Liebe Zuhörer, soweit der Glanzpunkt der Woche.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,525, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige interessante Informationen werden wir in diesem Programm erläutern. Liebe Zuhörer, der erste Bericht kommt aus dem Bezirk Kampar, der Provinz Riau. 2000 islamische Internatsschüler, Santri und die Bevölkerung im Bezirk Kampar nahmen am Dienstag, den 14. November, an der Santri-Zeremonie im Feld Kartika Yonif 132 Bima Sakti Salo Bangkinang teil. Nach der Pressemeldung der Beratenden Volksversammlung MPR ist diese Zeremonie anders als die vorige Zeremonie. Diese Zeremonie wurde vom Leiter der MPR Finanzbehörde, Lukman Edi, initiiert. Sie ist der Teil der Sozialisierung der vier Programme von MPR. Dabei wurden auch Kunstverführungen gezeigt. Man sang dabei auch traditionelle Lieder. Die Schüler kommen aus islamischen Internatsschulen im Bezirk Kampar, der als die Santri-Stadt bekannt ist. Der MPR Generalsekretär Ma'ruf Cahyono respektiert diese Zeremonie, die anlässlich der Gedenkfeier des Jugend- und Heldentages durchgeführt wurde. Dabei rief er die Jugend auf, die Staatsideologie Pancasila, das Grundgesetz 1945, die Einheit der Indonesischen Republik und das Staatsmotto Bhinneka Tunggal Ika oder Verschiedenheit in Einheit zu pflegen. Die weitere Information kommt aus der Stadt Sabang, Aceh, Sumatra. Die Stadtverwaltung Sabang intensiviert die Vorbereitung Fudi dufurung der yerklichen regata sel sabang. Di form ah uncan cikta November bis zum 15. Dezember dieses Jahres stattfinden soll. Diese jährliche Regatta zu begrüßen, führte die Stadtverwaltung eine Massenarbeit durch und verschönerte einige öffentliche Einrichtungen in Sabang. Das sagte der Leiter der Informationsabteilung der Stadt Sabang, Bahrul Fikri, am letzten Mittwoch, den 15. November in Sabang. Ihm zufolge habe diese Regatta das Thema zur Entwicklung Sabangs als Tor der maritimen Touristenziele der Welt. Diese Regatta solle von Präsident Joko Widodo eröffnet werden. Zuhörer, die letzte Information kommt aus Mamuju, Sulawesi. 68 Jugend aus 34 Provinzen Indonesien, die an der sogenannten Forschungsreise Kirab Pemuda Nusantara teilnehmen, sind am letzten Dienstag, der 14. November dieses Jahres, im Bezirk Mamuju angekommen. Sie wurden vom Bezirksleiter Mamuju, Habsi Wahid, und dem Vizebezirksleiter Irwan SP Pababari begrüßt. Habsi Wahid sagte, dass die Ankunft der Jugend auf verschiedenen Gegenden Indonesiens den Nationalgeist zeige. Indonesien habe verschiedene Volksstämme, Rassen, Religionen und Sittengebräuche. Dafür brauchen die Jugend so früh wie möglich die Kenntnisse über Verschiedenheit in Einheit oder Bhinneka Tunggal Ika. Er fufot, diese Forschungsreise diene dazu, die Kenntnisse über Bhinneka Tunggal Ika zu vertiefen, für den lokalen Tourismus zu werben, das regionale Potenzial zu fördern und die Ikone der kreativen Jugend in jeder Gegend, einschließlich des Bezirkes Mamuju, zu zeigen. Diese Forschungsreise solle in 72 Tagen in verschiedenen Gegenden Indonesien stattfinden. Die Jugend begannen diese Forschungsreise am 26. September dieses Jahres von der weit entfernten liegenden Insel Miangas, dem Bezirk Talaut, North Sulawesi. Das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS, in dem wir über Events, Tradition, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute berichten wir über den Lieferungsdienst der regionalen Bibliothek des Bezirks Purbalingga. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Eine der Strategien, die die Verkäufer oder die Händler ihren Konsumenten geben, ist der Lieferungsdienst. Die Konsumenten sollten damit außer ihren Häusern nicht herausgehen, um die Produkte oder die Dienstleistungen zu bekommen. Die regionale Bibliothek des Bezirks Purbalinga wendet diese Strategie an, die Bedienung zu verbessern und der Gemeinschaft leichteren und breiteren Zugang zu Büchern zu geben. Eine der Weise ist die Mobilbibliothek. Die Mobilbibliothek ist ein Mittel für den Lieferungsdienst. Durch die Mobilbibliothek kann die regionale Bibliothek die Dorfeinwohner auch bedienen. Der Leiter des regionalen Bibliothek und Archivamtes des Bezirks Purbalinga, Siddiq Purwanto, erklärte, dass die Mobilbibliothek mit der Website KPAD ausgerüstet wird. Die Website basiert auf die Bevölkerungsdaten. Durch diese Website können die Bürger von Purbalinga auf die Sammlungen der Bibliothek onlineweise zugreifen. Die Bibliothekbeamte werden dann die Bücher, die sie leihen möchten, bis zu ihren Häusern liefern. Außer des Lieferungsdienstes kann die Gemeinschaft die Bücher in dieser Mobilbibliothek auch leihen. Es gibt natürlich die Bedingungen, wenn Sie die Buchsammlungen leihen möchten. Sie müssen die Bedingungen erfüllen. Sie müssen in die Mitgliedschaft der Bibliothek sich eintragen. Die Mobilbibliothek empfangen auch die Registrierung der neuen Bibliothekmitglieder. Sie werden aber die Mitgliedskarte direkt bekommen, da man in dem Bibliotheksbüro die Mitgliedskarte erst drucken. In Zukunft wird das Büro für Bibliothek und Archiv des Bezirks Purbalinga die Online-Bibliothek-Bedienung entwickeln, auf welche man durch Smartphone und Android ergreifen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm des UNDAS von der Stimme Nations in Jakarta. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Liebe Hörer und Hörer des Team Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörer Brief Ega. Das Manuskript wird von mir, Egi Junaidi, und meinem Freund
Sulaiman
vergelesen und von Frau Nunung Nusia verbreitet. Hallo liebe Hörerfreunde, in dieser Woche bekommen wir von Briefe über Post von unseren Zuhörern. Es sind die Briefe von Herrn Peter Müller aus Duisburg, Herrn Reinhard Schumann aus Schongau, Herrn Joachim Verhees aus Krefeld, Paul Geiger aus Wien und Herr Wolfgang Gargitter aus Tirol, Österreich und Herrn Klaus Weber aus Zeitz, Deutschland.
Also, hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre netten E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream auf www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 4-5, Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn sie kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Also, hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zuzuhören. So, senden wir uns Briefe oder E-Mail bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wie immer am Sonntag, während der Hörerbriefecke, spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. An diesem Sonntag stellen wir Ihnen die indonesische Sängerin Nindi vor. Nun hören Sie das erste Lied von Nindi mit dem Titel Untuk Sahabat. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak, sahabatku. Ku percayakan langkah bersamamu, tak ku ragukan berbagi denganmu. Kita temukan
liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, zuerst grüßen wir Herrn Peter Müller in der Otto-Keller-Straße Nummer 11 in Duisburg, Deutschland. Hallo Herr Peter Müller, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Der Empfangsbericht von Herrn Peter Müller nahat Herr Müller am 22. Oktober 2017 vom 18 Uhr bis 19 Uhr auf der Kurswelle 925 mit Sinpo 2111 unsere deutschsprachige Sendung zugehört. In den Bemerkungen schrieb Herr Peter Müller, die Sendung im Radio ist in den letzten Monaten sehr schwierig. Ich musste auch dieses Mal wieder die Sendung von Sonntag mit der Sendung aus dem Internet Kaffee abgleichen. Sinfo von unserer Sendung am 22. Oktober 2017, die Herr Müller im Internet Kaffee zugehört hat, war 5555. Wir bekommen wieder eine schöne Post von Herrn Joachim Verhess aus Krefeld, Deutschland. Hallo, wie geht es Ihnen? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie unsere Sendung gut hören können. Wir bedanken uns bei Ihnen für 2 internationale Antwortscheine und eine Postkarte. Nun spielen wir für Sie ein schönes Lied vor, das Lied mit dem Titel Ku Benci Kau Dengan Cintaku, wird von Nindi vorgetragen. Viel Spaß dabei!
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Nations, wir grüßen den Herrn Reinhard Schumann aus Schongau. Hallo Herr Schumann, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Herr Schumann schickte uns den Empfangsbericht von unserer Sendung am 8. Oktober 2017 zu, die er vom 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurzwelle 9525 mit Sinpo drei und 30, 22, 3 zugehört hat. Zwei Briefe von unseren Zuhörern aus Österreich, und zwar Herrn Paul Geiger in Wien und Herrn Wolfgang Gargitter aus Tirol, kommen in dieser Woche zu unserer Redaktion. Hallo Herr Paul Geiger und Herr Wolfgang Gargitter, wie geht es Ihnen? Wie ist das Wetter in Österreich? Es ist gut, oder? Herr Paul Geiger sendete uns die Empfangsberichte von unserer Sendung am 6. und 9. Oktober 2017. Er hat vom 18 Uhr bis 18.30 Uhr UTC auf der Kurzwelle 9525 mit SINPO 33333 Stimme Indonesiens zugehört. Dankeschön für die schönen Postkarten und ein Bild über Ihre Empfangsgeräte Grundi SAT 500. Inzwischen schickte Herr Wolfgang Gargitter uns den Empfangsbericht von unserer Sendung am 7. Juli 2017 zu. Dem Empfangsbrief von Herrn Gargitter war SINPO von unserer Sendung am 7. Juli 2017 auf der Kurzwelle 9525 und 35433. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, nun spielen wir für Sie noch ein Poplied von Nindi mit dem Titel Cinta Yang Baru oder auf Deutsch Eine neue Liebe.
Gute Unterhaltung!
Aku pernah sempat terjatuh, kurang beruntung percintaanku. Tapi itu sudah jauh berlalu, kini kau hadir temaniku. Tak kusangka cintaku kamu, dulu hanya teman biasa. Tapi itu sudah jauh berlalu, kini hatiku punya kamu.
Setiaku.
Liebe Hörer und Hörer, bevor wir unser Hörbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Klaus in der Franz-Schubert-Straße, Zeit Deutschland, grüßen. Hallo Herr Weber, wie geht es Ihnen? Herr Weber schickte uns den Empfangbrief von unserer Sendung am 4. Oktober 2017 zu, die er vom 18.40 Uhr bis 19.00 Uhr UTC auf der Kurswelle 925 mit Sinpo 34333 zugehört hat. Herr Peter Müller, Herr Reinhard Schumann, Herr Joachim Verhees, Herr Paul Geiger, Herr Wolfgang Gagita und Herr Klaus Weber, Dankeschön für Ihre Briefe, Postkarten und Empfangberichte. Wir werden gerne Ihre Empfangberichte bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms präsentieren wir Ihnen noch ein Pop-Lied mit dem Titel Seribu Cara oder auf Deutsch In tausend Weise, das von Indi gesungen wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ternyata hanya kau yang bisa membuat aku tergila-gila antara seribu bintang terlihat. Engkaulah yang paling bersinar. Ku berjanji dalam hati seribu cara ku lakukan untukmu agar kau bisa mencintai.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Horror Brief Ecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm.
Auf Wiederhören!
Bicara karena ku mau kamu, ku ingin jadi milikmu.
Lepas, lepaskan, lepaskanlah keraguanmu. Ku tak mau menunggu lagi karena ku mau kamu, ku ingin jadi milikmu.
Oh, jangan lama-lama, jangan lama-lama, apalagi yang kau tunggu.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.